Liebe zu im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist der Pfarrer Spiegel aus Mistelbach in Niederösterreich. Sie hören das Tagebuch eines Pfarrers und weil es Freitag ist, ist es wieder einmal ein theologischer Freitag. Ich bin hier wirklich voll gelandet. Das heißt, ich habe nicht nur meinen ersten Gottesdienst gehalten, sondern vor allen Dingen meine allererste Schulstunde. In eigentlich jener Schule, die mir sowieso immer am sympathischesten ist, der HTL, Höhere Technische Lehranstalt, glaube ich, gibt es in Deutschland nicht, ist ein Ort Gymnasium, wo die Leute gleichzeitig eine gediegene Ingenieursausbildung kriegen, dürfen dann noch ein paar Jahre Praxis sich auch Ingenieur nennen. Und ich mag diese Schule. Ich mag die Schule, weil in HTLs, da bin ich wieder Fisch im Wasser, da, ja, das passt. Nun, habe mich da mit einem ganz entzückenden jungen Mann zusammengesetzt. Sie hören richtig einem. Geht nicht anders. Und es war ein tolles Gespräch, ganz ein gescheiter Wiffer, hochinteressierter, sehr, sehr viel lesender, denkender, fühlender, gescheiter junger Mann. Und da haben wir geredet und so und über 100.000 Sachen natürlich geredet. Also ich liebe das natürlich auch, wenn ja man in einer Stunde so viel Stoff durchbringt und Themen anreißen kann, wie sonst ja in 3 Monaten. Gut, passt. Und in diesem Hin und Her ist es dann auch um ganz, ganz spannende Dinge gegangen, weil der traut sich was, der fragt mich was, wie ist denn das, habe ich gehört, jenes habe ich gehört. Und ich habe mir so ganz kurze Antworten dazugeben und ihm dann am Schluss so hineinzuführen in die Frage dieses Podcasts. Ja, wozu brauchen wir eigentlich Theologie? Was ist das? Was treiben wir in einem Religionsunterricht? Was treibt Theologie? Und die Antwort ist eine ganz einfache. Schauen Sie, der erste christliche Missionar, von dem wir wirklich wissen, ist der Herr Paulus. Von dem wissen wir deswegen, weil er sehr viel geschrieben hat und sehr früh geschrieben hat, sagen wir, also ist der erste, von dem wir was wissen. Und der Paulus war ein gescheiter Mensch und war ein sehr arbeitsamer Mensch und der hat wirklich seinen Lebensauftrag gehabt. Der ist also für damalige Verhältnisse die gigantische Strecken hinter sich gebracht und ist also da im Bereich des Römischen Reichs herumgeschossen und am Schluss eben bis nach Rom gekommen. Nicht ganz freiwillig, man hat ihn verhaftet und dorthin gebracht, aber er hat trotzdem riesige Gebiete abgegrast. Gut, das heißt auf gut Deutsch, er war irgendwo, hat da mit Leuten geredet, hat was gemacht, hat denen so diese christliche Botschaft vorgestellt, nämlich die Botschaft von dem, der für unsere Sünden gestorben ist und auferstanden ist. Und ihnen gesagt, hört zu, mit dem könnt ihr was zu tun haben, wenn ihr euch taufen lasst, dann kommt ihr mit dem so in Kontakt und so weiter und so fort und passt. Und dann ist er weitergezogen, weil er hat ja weiter müssen, weil er hat ja das halbe Römische Reich da hier abgegrast. Und dann ist was ganz Tolliges passiert. Der war 2 Monate weg und wenn die schon Pistolen gehabt hätten, die guten Christen, hätten es wahrscheinlich damit aufeinander geschossen. Wenn wir die Paulusbriefe lesen, bis auf den Römerbrief, der ist eine Ausnahme, sind es immer Antwortbriefe. Man muss immer zuerst das Gehirn zersprageln, was könnten die denn gefragt haben? Wenn man sich in das Ganze einlässt, kommt man drauf, dass da teilweise Fragen dahinter stehen, die sind so völlig durchgeknallt, dass das gar nicht boxt. Da gibt's ganz viele Probleme, sofort. Also gibt's ganz klare Unterscheidungen sofort. Da gibt's sofort Typen, die auftauchen und sagen, wir sind Superchristen. Mega-Apostoloi heißt es auf Griechisch, Überapostel, Superapostel. Wir haben noch nie eine Sünde gemacht. Wir sind die Wirklichen, wir sind die Guten, wir sind die Reinen. Witzigerweise haben sie sich aber nicht die Arbeit gemacht, eine Gemeinde zuerst aufzustellen, sondern wenn eine da war, sind sie dem Paulus nachgereist und haben sie aufgeführt und haben dann gesagt, was jetzt wirklich los ist und wie man wirklich Christ ist und das wird durchgezogen. Woraufhin die Leute ziemlich verwirrt waren. Andere Leute haben ganz andere Dinge gemacht, da ist dann irgendeiner in der Gegend herumgehupft und hat dann gesagt, ja, und ich habe den Heiligen Geist und ich weiß es wirklich und der Heilige Geist hat mir offenbart und bla bla bla. Und die ganz normalen Christen waren ziemlich verzweifelt, haben dann an den Paulus einen Brief geschrieben und er antwortet, und das ist eigentlich die erste richtige Theologie. Theologie ist also sozusagen immer die Reaktion auf Typen, die nichts kapieren, aber behaupten, ganz viel zu wissen. Schlussendlich bleibt die Theologie auch genau dort. Theologie ist immer eine reaktive Wissenschaft. Es passiert in der Gesellschaft irgendwas und die Christen wissen nicht, was tun, und dann setzen sie ein paar Leute zusammen, die richtig, richtig gescheit sind. Und da möchte ich jetzt wirklich sagen, so ein Universitätsprofessor für eines der Fächer der Theologie, der ist richtig gescheit. Also dagegen bin ich wirklich ein geistiges und bildungsmäßiges Armutsgall, das kannst du gar nicht vorstellen. Ich denke hier zum Beispiel an den großen Professor Niederwimmer, an den, jenseits jeglicher Beschreibbarkeit damals gelebt habenden Professor Dr., ich weiß nicht, wie viele Doktorate, Wilhelm Tantine, das ist ein Wahnsinn. Also wenn du zu jemandem zuhören darfst, da geht der Welt auf. Da geht dir wirklich, wirklich, wirklich eine Welt auf, auch unglaublich arbeitsame Leute, die natürlich eine Bildungsmenge in sich hineingestopft haben, sich erarbeitet haben, da bin ich also wirklich gut. Und es wird immer reagiert. Das ist was ganz Wichtiges. Es kommen Probleme daher, wo der normale Christ nicht weiß, was er sagen soll. Und zu diesen normalen Christen rechne auch ich mich. Also das muss jetzt vollkommen klar sein, im Unterschied zu wirklichen Koryphäen dieser Wissenschaft. Und dann wird etwas zurückgeführt. Die Theologie ist schlussendlich nichts anderes als Begleiter, aber ganz, ganz, ganz massiv Wächter des Glaubens. Der Glaube kann vor sich hinspinnen in unfassbarster Art und Weise. Man kriegt so ein Gespür dafür, aber es gibt einfach, ja, mit der Kirche wird gleichzeitig die Sekte geboren und vielleicht sogar schon vorher war die Sekte da, und da geht's halt eigentlich schlussendlich immer um die gleichen Dinge. Der Machtgewinn über Menschen, die Selbstüberhöhung, das ist ganz wichtig in allen sektenhaften Gruppen drinnen. Da ist immer einer ganz wichtig, der den anderen vermittelt, solange sie sagen, ich bin Gott oder du bist ganz, ganz wichtig, sind sie auch ganz, ganz wichtig. Meistens sind es die Einzigen, die in den Himmel kommen, alle anderen sumpern dann in der Hölle herum. Alle diese Geschichten, es funktioniert immer so, und wenn es so einfach wäre, wäre es ein Traum. In der Tat ist Glaube nicht ganz so einfach. Glaube ist einfach, aber was sich aus dem Glauben ergibt, ist nicht einfach. Da können unglaubliche, feine Abweichungen plötzlich in totale und absolute Katastrophen führen. Wenn mir jetzt irgendjemand von Ihnen kommt und sagt zum Beispiel, die Theologie und die Theologen, die sind ja alle so an der Hexenverfolgung schuld, die, wir wiederholen jetzt zum tausendsten Mal, nicht im Mittelalter passiert ist, sondern frisch fröhlich in der Neuzeit, nämlich im 30-jährigen Krieg und in den circa 15, 20 Jahren danach. Das ist bitte 1650. Okay, das ist nichts Mittelalter. Dann darf ich darauf hinweisen, dass die Hexenverfolgungen die unfassbarste Ausmaße gerade in Deutschland angenommen haben, durch Theologen beendet wurden. Und hier müssen wir uns verneigen vor der römisch-katholischen Kirche, nämlich durch vor allen Dingen einen römisch-katholischen Kardinal, der sich angetan hat, durch Deutschland zu ziehen, durch den 30-jährigen Krieg völlig verwüstete Deutschland. Die sind auf Steinzeit praktisch genommen herabgesunken, vollkommene, absolute, totale gesellschaftliche, soziale Zerstörung. Und in seinem Tagebuch-Reisebericht beschreibt, wie diese Hexenwahn, das war keine Hexenverfolgung, bitte, das war, weil Hexenverfolgung bedeutet, dass es welche gibt. Hexenwahn ist der ordentliche Ausdruck, noch weiter herabgesunken ist in eine gesellschaftlichen Verfolgungswahn. Jeder war felsenfest überzeugt, am Nachbarhof oder im Nachbarhaus oder in der Nachbargossen ist eine Hexen, die ihn umbringen will. Diese Gesellschaft hat sich zerlegt, und das Ende des Hexenwahns, gerade in Deutschland, kommt nur aus der Theologie, kommt, und das müssen wir sagen, aus dem Bereich der römisch-katholischen Kirche, also einen sehr, sehr einfachen Grund. Die hatten das nicht zerstörte Italien, wo Kultur ist, wo Bildung ist. Die nach Deutschland geschaut haben, sie gedacht haben, sind das kann es nicht geben, sind das noch Menschen, was die dort aufführen? Und aus diesem unzerstörten, kultivierten, gebildeten, christlichen Italien kommt der Impuls, dass sich der deutsche Sprachraum wieder fängt. Nehmen wir bemerkt ein großes Problem evangelischer Kirchen, die halt national organisiert sind, und wenn in einer Nation, einem Staat alles niedergeht, dann geht eben auch die evangelische Kirche mit, großer Vorteil der römisch-katholischen Kirche. Die haben dann Ressourcen von woanders. Die schicken dann Leute dorthin, die wieder sich leichter tun aufgrund eines unzerstörten Backgrounds. Aber, nur um das zu zeigen, Gesellschaften können ganz, ganz leicht in Wahnhaftigkeiten hineinverfallen. Ich wage es kaum zu sagen, aber ich bin nicht sicher, ob nicht große Teile der USA, weil ja jetzt Jahrestag ist, gleich mit diesen Twin Tower Anschlägen, diesem berühmten 9/11, in eine Art Verfolgungswahn abgesunken sind und es selbst gar nicht gemerkt haben. So etwas passiert. Die Seele des Menschen ist nicht nur im Einzelnen, sondern in riesigen Gruppen von Gesellschaften unglaublich verführbar. Und je mehr dann plötzlich hervorgekehrt wird in Krisensituationen, das besonders Gute, das besonders Reine und so weiter und so fort, desto ärger, desto katastrophaler ist die Situation, wo dann plötzlich Leute sich vollkommen verlieren und eine ganze Gesellschaft völlig verliert. Das besonders Strahlende und das absolut Schwarze, das vorgeblich super Fromme und in Wirklichkeit absolut Unmenschliche, liegen ganz, ganz, ganz knapp beisammen. Einer der einfachsten Sätze und wichtigsten gleichzeitig evangelischer Theologie sei deswegen auch noch hier am Schluss gesagt. Das Mittelmaß ist das Richtige. Das ganz normale Leben, der ganz normale Mensch, der mit allen Schwierigkeiten des Lebens und gleichzeitig allen Freuden des Lebens sich halt seinen Weg durch sein Leben durchsucht. Der weiß, er macht vieles gut und manches falsch. Der von der Vergebung her lebt und nichts übertreibt. Das ist das normale Leben. Das ist das Mittelmaß. Und Sie werden jetzt vielleicht beleidigt reagieren. Nein, das Normale ist immer das Mittlere, nicht das Extrem. Das Extrem hat immer den Hauch der Gefahr des Abkippens ins Kranke. Und ein Krankes, wo dann ganz viele andere Menschen drunter leiden. Das ganz Normale, das ganz Mittelmäßige, das ist eben das Normale und das ist die große Mehrheit. Und das ist das, für das Christus in die Welt gekommen ist, der Sohn Gottes Mensch wurde. Um dieses sich durch die Welt irgendeinen Weg hindurch suchende, glaubende, hoffende zu begleiten und zu helfen. Genau das, meine Lieben, genau das. Das ist jener Ort, wo dann wirklich Theologie greift, wo es uns Richtung gibt, wo es uns davor schützt, in das Extrem zu verfallen. Ich wünsche mir ein ganz normales Leben. Ich wünsche es Ihnen von ganzem, ganzem Herzen, denn genau dort ereignet sich Glaube in Wirklichkeit. Und meine Lieben, was kann uns Schöneres und Besseres passieren? Einen gesegneten Abend euch allen.